Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Mein Name ist Max Oppel, ich bin die nächsten Stunden für Sie da. Und mein Gast in den kommenden 60 Minuten ist der Medienjournalist, TV-Produzent und Gelegenheitsschauspieler Friedrich Küppersbusch. Darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen.
Hallo Herr Oppel, guten Tag.
Ja, Herr Küppersbusch, Corona-bedingt sind Sie zugeschaltet aus Dortmund. Vermutlich hacken Sie da gerade was Neues aus für die YouTube-Show Locker Room. Wie läuft es damit?
Ja, die stellen wir allerdings in Köln her, in unserem kleinen bescheidenen Studio. Das ist gut gelaunte Notwehr gegen Lagerkoller, was wir da machen. Aber ich kann das, glaube ich, empfehlen, ja.
Und noch nicht die Nase voll von Corona, oder?
Nee, also wir Journalistinnen und Journalisten sind ja ein bisschen privilegiert, weil wir doch ab und zu eben jene Nase rausstecken dürfen. Von daher habe ich das nicht so dramatisch erlebt wie, ja, 60 Quadratmeter, drei Kinder und Lagerkoller in der Mietwohnung.
Ne? Sie dürfen arbeiten, ein Privileg.
Ich auch. Ich darf arbeiten. Ja. Ich darf mich täglich auch im Supermarkt informieren, weil ja die Abgabe von Milch auf drei Kannen, das ist übersehen worden in der Spargel- und Klopapierkrise, begrenzt, sodass ich alle zwei Tage in den Supermarkt muss. Und heute werde ich hingehen und gucken, ob nicht möglicherweise die Leute sich inzwischen schon Hüte aus Klopapier basteln, weil wiederum Aluminium ausverkauft ist. Aber da kommen wir noch drauf.
Ne? Das könnte sein, dass es da auch einen Engpass gibt. Wir kommen auf jeden Fall drauf. Wir reden unter anderem über die Wut bei nicht wenigen Deutschen wegen der Corona-Maßnahmen. Tausende gehen auf die Straße, fühlen sich bevormundet und missverstanden. Und auch die Frage, ist das schon eine neue Bewegung oder nicht? Mein Gast in dieser Stunde ist der Journalist und Produzent Friedrich Küppersbusch. Herr Küppersbusch, lassen Sie uns nochmal auf die Demos am Wochenende schauen. Da gehen in mehreren Städten also ein paar Tausend auf die Straße, rufen Schluss mit den Corona-Beschränkungen. Dann heißt es ganz schnell Spinner, Wutbürger, Impfgegner oder auch eine neue Protestbewegung à la Pegida. Was meinen Sie, womit haben wir es da zu tun?
Ja, in Teilen warte ich immer noch drauf, dass Jan Böhmermann, der sein Comeback im ZDF-Programm vorbereitet, im Herbst sagt, Kinder, war nur Spaß, war ich. Das hättet ihr merken müssen, weil einer dieser Widerstand 2020-Gründer ernsthaft mit einer Schwindelambulanz im Internet firmiert. Eine andere bietet unter liebesbox.de Ratschläge bei Liebeskummer für 250 Euro pro Mailverkehr an. Das war doch so durchgeknallt, das hättet ihr es merken müssen. Also es ist leicht, sich fröhlich zu machen über die Skurrilitäten, die diese neuen Bewegungen mit sich bringen. Und nach einem ersten Schrecken tut sich ja jetzt auch Ernüchterung. Viktoria Hamm, die Gründerin von Widerstand 2020, hat bereits hingeschmissen, wie sie schreibt, weil das in eine Richtung geht, die ihr nicht passt. Mhm. Und die Mitgliederzahlen, die schnell auf mehr als Grüne und FDP hochgejuckst wurden, erweisen sich jetzt wohl als Bots, also als künstlich generierte Klicks auf der Homepage der Bewegung.
Naja, wobei jetzt Schwindelambulanz in dem Fall kein Spaßname war, sondern da geht es um den Schwindel, den man ja durchaus haben kann als Erkrankung, nicht wahr? Und das ist der zweite Parteigründer Bodo Schiffmann, dieser Arzt, der auch sehr viel Resonanz erfährt im Internet. Also Sie sagen, es ist im Grunde ein vielleicht sogar spaßiges Phänomen. Andererseits, naja, wir haben schon eine Menge Gesprächsstoff. Ne? Also es wird überall immer wieder aufgegriffen. Und die Frage ist wahrscheinlich schon für einige, ist es eine Bewegung, die vielleicht auch Corona überdauern könnte? Allerdings braucht man ja gewisse Merkmale für so eine Bewegung. Dieter Rucht, ein Bewegungsforscher, hat bei uns im Programm diese Merkmale vorhin mal kurz genannt.
Das erste ist ein Netzwerk von Gruppen und Organisationen. Das zweite ist, diese Gruppen und Organisationen verstehen sich als Teil eines größeren Ganzen. Das muss aber auch erkennbar sein in seinen Strukturen, in seinem Programm, in seinen Aktionen. Das ist ja bislang nicht der Fall. Das Dritte ist, es geht um einen grundsätzlichen sozialen Wandel und nicht nur um Einzelmaßnahmen. Da würde ich dann eher von einer politischen Kampagne sprechen, wenn es sehr spezifisch ist und kurzfristig ist. Und das Vierte, das zentrale Mittel von sozialen Bewegungen, das ist politischer Protest. Das heißt, wir sehen hier zwei Merkmale durchaus als potenziell angelegt oder gegeben an, aber es fehlt zum Beispiel das Merkmal kollektive Identität, denn diese angeblich 100.000 Mitglieder, die wissen ja gar nichts voneinander.
Ja genau, also da geht es eben um die Mitglieder dieser Parteigründungsinitiative Widerstand 2020. Also er sagt, ohne kollektive Identität auch keine soziale Bewegung. Würden Sie auch so weit gehen?
Ich habe erstmal gestaunt, dass die AfD als die Partei des Leugnens, die Partei, die den Klimawandel leugnet, die Gewicht und Bedeutung des Holocaust leugnet, manche in der AfD den Holocaust direkt gleich geradeaus durch, dass die ihrer eigenen autoritären Neigung erlegen war und am Anfang eher die Position bezogen hat zur Corona-Politik der Bundesregierung, das ist alles nicht scharf genug, die spielen mit den Menschenleben, das ist lasch und zu spät, so stand es auf der Homepage der Vorsitzenden Alice Weidel. Und sich die Chance, sich an die Spitze dieser Bewegung zu setzen, hat entgehen lassen. Da ist sie ein bisschen zerrissen zwischen Querulanz und eben ihrem autoritären Kern. Mhm. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat am 4.4. gesagt, wir müssen alles dran setzen, die parlamentarische Demokratie nicht außer Kraft zu setzen. Alle Überlegungen zur Abhilfe sind erwünscht. Keine Überlegungen anzustellen wäre falsch. Da frage ich mich jetzt, was ist schiefgelaufen in diesen 6 Wochen, nachdem ja selbst der zweite Mann im Staate gesagt hat, Leute, das ist grenzwertig, was wir hier machen, oder sagen wir mal in eine provokante Zeile gegossen, ohne Corona wäre es ein Putsch. Aber es ist halt Corona.
Ja, es ist Corona. Aber wenn wir nochmal, also die Bewegung jetzt kann man ja zum Beispiel auch nicht als AfD-Sympathisanten irgendwie durchweg klassifizieren. Wenn wir uns die nochmal anschauen, also soziale Bewegung wird da praktisch dieser Bewegung jetzt abgesprochen. Man könnte aber auch sagen, die Gelbwesten in Frankreich zum Beispiel hatten auch nicht all diese Merkmale, waren aber monatelang auf den Straßen, haben schon einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Meinen Sie, das könnte hier auch passieren?
Es gibt ja einen historischen Vorgänger, nämlich die Montagsdemonstrationen gegen die Harzpolitik der Regierung Schröder-Fischer. Und das waren kleine versprengte Häufchen, die wurden auch, wenn sie in den Meldungen berücksichtigt wurden, als skurril abgetan. Aha, da will man die ehrenvolle Montagsbewegung der Befreiung der DDR missbrauchen, um irgendwie gegen die SPD-Politik zu polemisieren. Und da haben sich dann sehr schnell die Aluhüte drunter gemischt, also die Ken Jebsens und die Aktivisten, die Narzissten dieser Seite. Und haben das mit ihren politischen Absichten vermischt. Und dann liefen da nur noch ein paar Harzprotestierende als nützliche Idioten von Verschwörern rum. Und das scheint mir sich hier ein bisschen zu wiederholen.
Ja, meinen Sie, dass das mengenmäßig sich so darstellt? Also, dass es die Mehrheit dann doch die Aluhüte sind und die wenigeren, die, sagen wir mal, besorgteren oder die einfach generell nicht einverstanden sind?
Also dieses Aussortieren in der Spitze, wie es jetzt sozusagen Viktoria Hamm als die Frauke Petri, der Montagsverschwörer, schon vormacht, das wird noch eine Zeit lang weitergehen. Die AfD wird sich bemühen, das Potenzial einzusammeln, was da ist. Und eine stabile Bewegung wird so, wie sie sich jetzt abbildet, nicht sein, weil da einfach linke Impfgegner und rechte Nazis und besorgte Bürger so munter durcheinander gehen, dass sich das noch sortieren wird.
Also die große Mehrheit in Deutschland steht ja auch weiterhin hinter der Regierung, hinter dem Anti-Corona-Programm. Dennoch,
mit Ausnahme einiger katholischer Bischöfe, wie wir das bitte zur Kenntnis nehmen.
Das stimmt. Und mit Ausnahme auch einiger Mitarbeiter im Innenministerium zum Beispiel, oder eines zumindest. Es gibt die Ausnahme, das ist gar keine Frage. Aber wenn wir es jetzt mal nach Befragung oder nach Umfragen gehen, dann ist schon die große Mehrheit weiterhin hinter den Maßnahmen. Aber geführt eben, ja, sind es doch mehr Leute, die Zweifel haben und die sich eben nicht zu Aluhüten und Impfgegnern zählen. Also ich spüre das in meinem eigenen Freundeskreis. Wie geht's Ihnen damit?
Ja, und ich habe auch in meiner Verzweiflung lange gesucht und habe mir einen unfassbar langen Wikipedia-Eintrag über Verschwörungstheorien angeguckt und etwas gefunden, was gar nichts hilft, nämlich die psychologische Erklärung. Sie hatten ja eben die sozialpsychologische schon im Programm. Mhm. Und da wird dann gesagt, der Psychologe spricht von einer Projektion, da wird ein vermeintlicher Gegner aufgebaut, der hat überragende Intelligenz, der hat große oder gottgleiche Macht, der ist skrupellos, grausam, egoistisch. Und das alles sage etwas über den Ausübenden dieser Verschwörungstheorie. Also man projiziert das, was man nicht hat oder das, was man gerne wäre, auf Bill Gates oder auf den Satan. Klassische Beispiele muss ich jetzt nicht aufzählen. Ja. Und da hilft nur die Gegenfrage, sag mal, warum glaubst du das eigentlich? Erstens. Zweitens, was sind deine Quellen? Wie belastbar ist das alles? Und drittens, lass uns über Alternativen reden. Also brauche ich wirklich Chemtrails, um zu sagen, am Himmel ist ein bisschen viel Flugverkehr und das ist nicht gut für uns und die Umwelt? Mhm. Oder muss Bill Gates wirklich vom Satan sein, wenn ich auch das schlichte Fakt benennen kann, zurzeit zahlt die Bill und Melinda Gates Stiftung mehr Geld in die Weltgesundheitsorganisation als der komplette amerikanische Staat. Mhm. Ist es satanistisch oder einfach ein beschissenes Steuersystem? Also zu versuchen, die Debatte zu versachlichen,
also
im Gegensatz Gespräch auf Augenhöhe.
Naja, also Fakten, das ist natürlich ganz klar, aber wir sind natürlich auch schon wieder bei den extremen Beispielen jetzt gelandet. Wir reden gleich weiter über die Frage, wie umgehen mit dem Zweifel und denen, die sich unverstanden fühlen und wie gesagt dann eben nicht unbedingt nur die Verschwörungstheoretiker. An die Corona-Zeit wird man sich noch sehr lange erinnern, vor allem weil sie die Polarisierung der Gesellschaft noch einmal zu befeuern scheint. Mein Gast Friedrich Küppersbusch hat gerade schon gesagt, die Gegner der Anti-Corona-Beschränkungen muss man mit Fakten überzeugen und ihnen zuhören. Ja, aber eigentlich ist es ja auch Aufgabe der Politik, auf diese Problematiken einzugehen. Was kann die Gemüter beruhigen? Was kann die Politik anbieten? Hören wir mal Justizministerin Christine Lambrecht dazu.
Es ist ganz wichtig, all diese Bedenken und die Sorgen, die ja da zum Ausdruck gebracht werden, auch aufzunehmen und sie nicht einfach abzutun. Denn ganz vieles von dem, dass Eltern überfordert sind mit der Situation oder dass lange Zeit auch es schwer war, nicht in Krankenhäuser oder in Pflegeeinrichtungen zum Besuch zu dürfen, das ist ja keine Kleinigkeit. Und deswegen ist es wichtig, zuzuhören und auch die entsprechenden Begründungen zu liefern.
Ja, zuhören, Begründungen liefern. Reicht das, Herr Küppersbusch?
Ja, nein. Also ich hole mir immer noch gerne im persönlichen Gespräch sture Blicke ab, weil ich so stoned, begeistert, betrunken bin von einer Erkenntnis aus dieser Corona-Angelegenheit, die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Also ich war treu linksliberalen Glaubens, dass in diesem Land passiert, was die Lobbys wollen. Die Autolobby, die Waffenlobby kann machen, was sie will. Die Banken, die Versicherungen setzen sich am Ende doch durch. BlackRock und Friedrich Merz sind die geheimen Drahtzieher in fast allen DAX-Unternehmen. Also schöne, kulturpessimistische, linksliberale Weltuntergangstheorien. Und nun geschieht etwas, dass eine Bundesregierung durchaus im Einklang mehr oder minder mit Nachbarregierungen, mit Regierungen weltweit sagt, nein, es gibt was Wichtigeres als all diese Lobbydruck und das viele schöne Geld, das wir immer verdienen wollen. Es geht jetzt um Gesundheit und Leben. Und da muss ich lange nachdenken, um zu sagen, waren es die Klopapierhersteller oder war es Dietmar Hopp mit seiner Serumfirma oder welche böse Macht steckt dahinter? Und gebe zu, nee, es war möglich, dass wegen so etwas vermeintlich politikfern wie unsere Gesundheit, die Gesundheit der besonders bedrohten Zielgruppen, möglich ist, brutal das Steuer rumzureißen und dieser Gesellschaft wirklich auch, wie Frau Merkel etwas unglücklich formuliert hat, eine demokratische Zumutung anzutun. Ja. Und das begeistert mich. Also ich frage mich eher, warum die sozialen Bewegungen, die gegen den Klimawandel nicht aufstehen und sagen, ey, habt ihr super gemacht und jetzt bitte gleich nochmal für die Zwecke des Klimawandels oder des Umweltschutzes oder der Geschlechtergerechtigkeit. Also diese Gesellschaft kann mehr, als ich bisher gedacht habe. Und davon bin ich stoned und stehe alleine in der Ecke auf Partys, die noch nicht wieder stattfinden dürfen.
Naja, Herr Küppersbusch, vielleicht sind Sie auch stoned, weil es natürlich in gewisser Weise auch normal weitergeht. Also jedenfalls brauchen Sie keine Existenzangst zu haben. Aber viele, viele Menschen in dieser Republik sind ja auch ernüchtert. Wahrscheinlich auch viele, die sonstige Bewegungen unterstützt hätten, dass sie einfach sehen, dass alles bergab geht, also dass ihre Existenz irgendwie auf dem Spiel steht, dass wahnsinnig viel Geld rausgehauen wird, das dann möglicherweise danach nicht mehr für Klimaschutz oder so zur Verfügung steht. Man sich tatsächlich fragt, ist das angemessen? Also diese Frage, ist das angemessen, die wird ja immer wieder gestellt.
Ne? Ja, ich glaube, wir kommen jetzt in die schwierige Zeit nach den Flitterwochen. Ne? Denn es war völlig nachvollziehbar, dass die Bundesregierung gesagt hat, komm hier, Nachtragshaushalt 150 Milliarden, das ist ja fast ein halber normaler Bundeshaushalt. Und wir geben dann noch Bürgschaften und Kredite und Garantien bis zu 1 Billion Euro. Die Zahl kommt selbst in unserem Haushaltswesen sonst nicht vor. Mhm. Alles richtig, um Ruhe zu schaffen. Die Rente ist sicher, die Spareinlagen sind sicher. Das kennt man von unseren Mitte-Regierungen. Nur, jetzt melden sich natürlich alle. Also es ist ja so, als würde der Schiedsrichter sagen, Freunde, heute gibt es Elfmeter für jeden. Wie würde das Spiel dann laufen? Alle legen sich auf die Fresse und jammern. Mhm. Und das tut auch die Autoindustrie und das tut der Fußball und das tun alle, die sagen, oh, da ist ein großer Topf Geld, da möchte ich gerne was abhaben. Und wir kommen jetzt in einen Kampf um Verteilungsgerechtigkeit. Wem muss wirklich geholfen werden?
Genau, und wir stecken weiterhin in diesem Kampf mit oder zwischen denjenigen, die das eben für weiterhin vernünftig halten und anderen, die sagen, da muss ganz schnell gestoppt werden. Auch innerhalb der Parteien gibt es andersdenkende Querschläger, die aufbegehren, bei den Grünen, bei der SPD sowieso und auch in der FDP seit neuestem. Was tun wir mit denen? Da reden wir gleich drüber. Wir sind immer noch beim Thema Corona-Beschränkungen und Protest dagegen. Thüringens Ex-Ministerpräsident Thomas Kemmerich hat sich in Gera an einer Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen beteiligt. Selbst aus der FDP gibt es dafür Unverständnis, die ja zum Teil auch sowieso den Beschränkungen kritisch gegenübersteht. Friedrich Küppersbusch, zugeschaltet aus Dortmund. Kemmerich kennt man ja sowieso nur wegen des Skandals in Thüringen, wo er sich von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen wollte. Ja, was tun mit ihm? Aus der Partei raus?
Das sagt die FDP-Bundesvorstands, das FDP tut sich schwer, das zu sagen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, also die Spitzenfrau der FDP, er täte gut daran, die FDP zu verlassen. Er sucht offenbar nicht nur physisch die Nähe zur AfD und Verschwörungstheoretikern und so weiter. Sie ist da am deutlichsten. Christian Lindner, diesmal etwas früher wach geworden als bei der Wahl der Schande in Thüringen. Schreibt nun auf Twitter, wer das tut, wer sich für Bürgerrechte und eine intelligente Öffnungsstrategie einsetzt, der demonstriert nicht mit obskuren Kreisen. Also er versucht da den Spagat hinzukriegen, dass die FDP spätestens seit seinem Redebeitrag im Bundestag die Solidarität endet. Ab jetzt wird scharf kritisiert. Mhm. Ja, auf dem Kurs ist weniger Staat und man solle das doch jetzt laufen lassen. Aber er ringt sich noch nicht dazu, durch Kemmerich aus der Partei zu schmeißen.
Da haben wir wieder, ne, das Wort von der intelligenten Öffnungsstrategie, die sich nicht gemein machen will mit den Verschwörungstheoretikern, aber wir haben ja schon auch besprochen, dass diese Bewegung eben unterwandert.
Wir haben jetzt wahrscheinlich auch schon wieder Hörer, die sagen, ach guck mal, der Kemmerich, jetzt ist er da ganz harmlos spaziert und nun werden also in den Medien auf ihn eingeprügelt. Also das, man kann es einfach im Moment nicht richtig machen. Ne? Mhm. Wie wollen wir damit umgehen?
Ja, vor allen Dingen, er ist ja bei weitem nicht der Einzige. Kemmerich war nun vorher auch überhaupt in keiner Weise positiv aufgefallen, dagegen Boris Palmer zum Beispiel. War ja nicht immer einer, wo die Grünen gesagt haben, wollen wir nicht mehr, aber jetzt hat das eben doch übertrieben und sie wollen ihn loswerden, so wie schon seinerzeit sowieso die SPD Thilo Sarrazin. Gehört das irgendwie dazu in unserer Zeit, dass die Parteien ihre Quertreiber haben, die, naja, am Ende als Parteien ja auch immer die Breite der Gesellschaft und da also auch solche Leute spiegeln sollten?
Ja, das ist so ein bisschen das Sarrazin- und Buschkowski-Problem, wo jede Partei sagt, naja, es ist eine Position, die am äußersten Rand unseres Denkens liegt. Wir verstehen irgendwie noch so gerade, wie man da hinkommen kann, aber es ist nicht der Kern unseres Geschäfts. Und wahrscheinlich ist es hinter allem anderen, hinter ideologischen, moralischen, ethischen Fragen dann auch immer eine politische Marketingfrage zu sagen, wir behalten den mal bei uns, weil wahrscheinlich bringt er noch 3 Wähler. Bei Herrn Kemmerich, der jetzt bisher nicht durch Großtaten bekannt geworden ist, würde ich das bezweifeln. Und ich muss der FDP auch zugute halten, dass man viel an ihrem Regierungswirken und an ihren Entscheidungen kritisieren kann. Nur seit Westerwelle schafft sie es, die herzliche Einladung, werdet doch wieder eine nationalliberale Partei, wie ihr das vielleicht in den 50ern unter Mende mal wart, immer wieder abgelehnt hat. Also da gab es den Heiner Kapell in der FDP, der mit Haider kompaktierte. Es gab den Berliner Kreis um den ehemaligen Generalbundesanwalt Alexander von Stahl. Und immer hat, egal welche FDP-Führung, es irgendwie hingekriegt zu sagen, nee, machen wir nicht. Und das kann verführerisch sein für eine Partei, die ganze Zeit die 5%-Hürde schrammelt, zu sagen, Mensch, guck mal, die anderen, die den Weg zur Ausgrenzung, auch zum Rassismus, auch zur politischen Fiesheit gehen, die kriegen 20-30% und wir Kleinen hier wollen wir nicht mal. Und das rechne ich der FDP hoch an.
Ja, und natürlich gibt es einfach wahrscheinlich auch keinen Königsweg, oder? Einen Königsweg, was macht man mit den Leuten? Wenn im Falle der SPD zum Beispiel hat es ja mittlerweile zu mehreren Blamagen gereicht, wenn versucht wurde, ihn auszuschließen und es einfach nicht gelungen ist.
Sarrazin jetzt, ne?
Ja.
Ja, zumal die FDP, auch die SPD ja in anderen Fällen in den Parteigremien durchaus Leute rausschmeißen konnte. Bei Kemmerich, finde ich, ist die Messe gesungen. Erst hat er gesagt, nee, das wäre doch prima gewesen. Das wäre ja eine Veranstaltung mit Maß und Mitte gewesen, bis man ihm nachweisen konnte, dass sie von äußerst verdächtigen und beobachteten Rechtsradikalen organisiert war. Und dann sagt er, nee, er hätte peinlich darauf geachtet, Mundschutz zu tragen und Abstandsregeln einzuhalten, bis dass man ihm die Fotos gezeigt hat, wo er ohne Mundschutz eng mit anderen Demonstrationsteilnehmern ist. Ich glaube, das unterschreitet dann auch ein bisschen das Niveau, wie tief man es auch immer legen möchte, der politischen Debatte in der FDP. Also ich verstehe eher Frau Strack-Zimmermann als den zögerlichen Kurs von Herrn Lindner.
Friedrich Küppersbusch ist unser Gast in dieser Stunde, in der wir über aktuelle politische Themen sprechen. Herr Küppersbusch, wie war denn eigentlich Ihr Abiturdurchschnitt?
Oh,
Fiese Frage.
1,7.
Wow.
1,7.
Donnerwetter.
Ja, das ist eine gute 2. Und meine wunderbare Tante Waltraud aus Nürnberg guckte sich den Fächerkanon an, sozialistische Bildungsexperimente in Nordrhein-Westfalen, und sagt, aha, Deutsch, Englisch, Religion, Philosophie, ist das so ein Realgymnasium, Junge? Also die, man machte damals Abstriche, als es noch kein bundesweites Abitur gab.
Ja, apropos Abstriche. Diesmal könnte es bei der Benotung Abstriche beziehungsweise aus Sicht der Schüler einen Bonus geben. Jedenfalls der Deutsche Hochschulverband fordert einen Notenbonus für den Fall, dass das diesjährige Abi schlechter ausfallen sollte als im Durchschnitt der letzten Jahre. Warum? Natürlich wegen Corona. Man müsse da die besonderen Bedingungen, unter denen das Abi dieses Jahr stattfindet, berücksichtigen. Und nicht der Lebenslauf eines ganzen Jahrgangs dürfe da nicht abgewertet werden. Gute Idee.
Ich bin heute beruflich, Sie haben es angesprochen, ich bin ja auch Geschäftsführer eines Produktionsunternehmens mit der Aufgabe Personalauswahl, Vorstellungsgespräche führen,
Nachwuchs.
Unterlagen, Bewerbungen lesen, ja klar, konfrontiert. Und ich habe mir über die Jahre sehr stark angewöhnt zu gucken, haben die einen Abschluss, das muss auch nicht immer das Abitur sein, ist das Studium zu Ende studiert, das kann von mir aus auch Arabistik sein. Also für die Aufgaben, jedenfalls für die ich Verantwortung trage, ist es mir wichtig, Menschen zu gewinnen, die irgendwas mal zu Ende gemacht haben. Das kann auch Sinologie sein. Auf den Notenschnitt gucke ich nicht, weil das erstens in Deutschland eben föderal sehr unterschiedlich ist und zweitens auch noch keine Auskunft gibt über Menschen, die in Entwicklungsstufen sind. Also ich sehe das nicht so paranoid. Verstehe aber, dass Menschen, die sagen, ja, Onkel, ist ja gut, aber Medizin oder mein Traumfach hat nun mal Numerus Clausus und da geht es um die blanke Zahl, dass die sich jetzt Sorgen machen.
Die machen sich Sorgen, die könnten damit entlastet werden. Allerdings frage ich mich oder auch wir in der Redaktion, wieso eigentlich nicht den Numerus Clausus pauschal absenken, denn dann müssen da gar nicht die Schulen und die Abi-Noten irgendwie geändert werden.
Ich glaube, weil das dann mit den Wartezeiten ganz schön durcheinander gehen wird. Was gilt für wen, wo, in welchem Jahr, bist du schon länger dabei und so. Hm. Ich habe vielleicht auch eine zu verliebte Vorstellung immer noch in die guten Lehrerinnen und Lehrer, die mir in meiner Schullaufbahn begegnet sind. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt anders benotet. Also man sagt, wir können hier nicht die gleichen Maßstäbe anlegen, wie ein Jahrgang, der halt 6 Wochen mehr zur Vorbereitung hatte.
Bisher spotten die Bayern über das Berlin-Abi, später wird dann der Jahrgang 2020 als Corona-Abi verlacht werden.
Ja, vielleicht kann man auch hinter den NC einfach Klammer auf C, Klammer zu, für Corona-Jahrgang schreiben und dann weiß man, die hatten es schwer. Also es würde mir als Personalchef reichen.
Das ist natürlich sehr löblich. Leider gibt es immer noch viele, die tatsächlich auf die Note schielen. Das weiß ich, zumindest kriegt man das berichtet. Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Peter-André Alt, sagt übrigens auch, dass gar nicht dieser Jahrgang problematisch wäre, sondern der 2021. Denn da hätte sich dann das ganze Schulsystem umgestellt. Es gäbe einen größtenteils digitalen Betrieb und das kann man bisher nicht vergleichen.
Ja, stimmt. Auch die, denen fehlen ja jetzt auch 6 Wochen und normalerweise sollte ja im letzten Jahr vor dem Abi wiederholt werden, um sozusagen nochmal ein hartes Training vor der Prüfung, vor dem Wettbewerb zu haben. Ja. Während die in der 12. Klasse jetzt noch neuen Stoff kennenlernen, dann können wir aber jetzt jahrelang C dahinter schreiben.
Obwohl das sowieso, wie Sie schon gesagt haben, überall unterschiedlich ist. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich im letzten Halbjahr auch noch neuen Stoff bekommen habe, der tatsächlich prompt abgefragt wurde im Abi. Und ich hatte völlig das Nachsehen. Ja,
so. Welches Bundesland?
Das war Berlin tatsächlich.
Ja, so gar nicht so schlecht wie sein Ruf. Hört ihr Bayern?
Ja, die Frage ist, gibt es irgendeine Alternative? Wir werden schauen auf diese Entscheidung natürlich. Und sie wird natürlich davon abhängen, ob der Jahrgang tatsächlich schlechter ist oder ob die Lehrer schon bei der Benotung ein Einsehen haben. Militärschläge mit Drohnen. Diese Art der Kriegsführung praktizieren die USA seit vielen Jahren und ebenso lange ist dieses Vorgehen umstritten. Vom Schreibtisch aus Menschen töten, das finden viele noch fragwürdiger als das Töten direkt auf dem Schlachtfeld. Nun hat der scheidende Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartelt, sich für die Anschaffung bewaffneter Drohnen durch die Bundeswehr ausgesprochen. Und das Verteidigungsministerium will ab heute eine breite gesellschaftliche Debatte darüber in Gang bringen mit einer öffentlichen Anhörung. Friedrich Küppersbusch, mein Gast in dieser Stunde, die Bewaffnung von Drohnen. Ist das ein Thema, das Sie umtreibt oder ist das schlicht und einfach zu weit weg?
Ja, ich finde, die Politik nachvollzieht hier im Grunde einen Status quo. Das ist ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass darüber diskutiert werden soll in dieser Legislatur. Denn wir erinnern uns an die Debatte bei der Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani, der von einer Drohne getötet wurde. Mhm. Und da lasen wir von der Schlüsselrolle, die der US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland bei diesem Vorgang wie bei vielen anderen amerikanischen Tötungsdrohneneinsätzen gespielt habe und ob das eigentlich A mit dem Völkerrecht und B aber auch mit unserem deutschen Recht, mit der Verfassung vereinbar sein. Und dann gibt es noch eine kleine Nebendebatte, dass Deutschland Heron-Drohnen in Israel gekauft hat, die auch gleich da geblieben sind, wo die Bundeswehr-Soldatinnen und Soldaten hingereist sind, um eine Ausbildung zu bekommen. Mhm. Diese Heron steuern zu lernen, die ist waffenfähig, nicht in der deutschen Version, kann aber schnell aufgerüstet werden. Und manche mokierten sich darüber, dass die Israelis das ganze Projekt Roter Baron genannt haben, also nach dem
von Richthofen.
Reichswehrpiloten, Reichswehr war es damals, ne, im Ersten Weltkrieg. Und er ist nun nicht für seinen Pazifismus in die Geschichte eingegangen, sondern weil er die meisten Abschüsse hatte. Sprich, sind wir nicht schon beteiligt an bewaffneten Drohnen und damit im Widerspruch zu unserer Verfassung?
Also, dass darauf vorbereitet wird, dass die Bundeswehr das tut, darauf deutet einiges hin. Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio hat diese Debatte im Blick. Gleich um 13 Uhr soll dann die Podiumsdiskussion losgehen. Wie ist denn eigentlich diese gesamtgesellschaftliche Debatte eigentlich angelegt, die da kommen soll? Wer nimmt überhaupt daran teil?
Ja, das ist eine wirklich breite Diskussion, die hier und angestoßen wird. Das klingt so, als sei hier jemand vorne am Start. Das ist bei weitem nicht der Fall. Also SPD und Union, die waren schon in der letzten Legislaturperiode hier nicht auf einer Seite, wenn es um die Anschaffung bewaffnungsfähiger Drohnen, so will ich es mal nennen, ging. Ich erinnere sogar noch ein flammendes Plädoyer von de Maizière, als er noch Verteidigungsminister war. Das Thema begleitet uns schon eine ganze Weile. Die Koalitionäre sind da unterschiedlicher Auffassung. Und im aktuellen Koalitionsvertrag wurde eben dieser Satz reingeschrieben, dass über die Bewaffnung, die Beschaffung von Bewaffnung der Bundestag nach ausführlicher völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würdigung gesondert entscheiden wird. Und dieser Prozess wird angestoßen, zieht sich über Monate, wird gesteuert durch den Staatssekretär Tauber, der das Ganze in wenigen Minuten eröffnen wird. Dann gibt es eine militärische Einschätzung durch den Generalinspekteur, eine Podiumsdiskussion, wo es um die ethischen Aspekte geht. Da ist der evangelische Militärbischof Rink dabei. Hans-Peter Bartels haben Sie schon genannt. Bernhard Koch vom Institut für Theologie und Frieden. Und um 15 Uhr geht es dann um eine politische Einschätzung, eine Podiumsdiskussion, wo wir dann die Einschätzungen der Linken, der Grünen, eigentlich aller Fraktionen im Bundestag zu hören bekommen werden. Mhm. Und spätestens dann wird jedem klar werden, der das online verfolgt, dass diese Sache hochkontrovers ist.
Ja, genau. Die Probleme sind offensichtlich, die man haben könnte. Nun heißt es auch, zumindest von Hans-Peter Bartels, dass also den amerikanischen Gebrauch bewaffneter Drohnen für gezielte Tötungen, den wolle sich dann niemand in Deutschland zum Vorbild nehmen. Andererseits, worum geht's denn sonst?
Naja, also das finde ich immer ein bisschen problematisch und da muss ich auf die Seite der Skeptiker oder der Gegner kommen, die mir da allzu leicht einfach durchaus problematische Argumente in Verbindung mit bewaffneten Drohnen durcheinander mischen. Da geht es ja um die missbräuchliche Nutzung der Amerikaner in den vergangenen Jahren, wenn es um gezielte Tötungen ging. Und da hilft es auch nichts, auf Donald Trump zu schauen. Es war Barack Obama, der dieses Programm in Afghanistan, im Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan, massiv ausgeweitet hat. Es geht um das Argument, dass bewaffnete Drohnen jetzt den Weg ebnen für autonome Waffensysteme. Auch das, finde ich, ist ein getrennter Problembereich. Wenn man das alles vermischt, ist es sehr einfach, eine Stimmung zu erzeugen gegen eine Waffe, die nach Ansicht von Bartels und der Militärs in der Bundeswehr vor allem der Luftunterstützung, zum Beispiel bei Patrouillen in wirklich unübersichtlichen Gegenden, ich nenne mal Mali, wo man in Hinterhalte kommen kann, wo es dem Schutz der Soldaten dient, eine solche Drohne über sich zu wissen.
Mhm. Klar, also das ist eben die Frage. Ne? Wo würden Sie, Herr Küppersbusch, da die Leitlinien sehen? Also was muss am Ende auf jeden Fall klar sein, sollte die Bundeswehr diese Drohnen bekommen?
Ich kann auch nur fragen, wie ist es mit unserem Parlamentsvorbehalt? Also der Punkt, Herr Remme, den Sie eben angesprochen haben, dass da Sinn und Unsinn in der Polemik für und wider bewaffnete Drohnen wild durcheinander gehen, hat ja auch damit zu tun, dass es extrem schwierig ist zu sagen, da ist jetzt eine Drohne, die hat eine Software und die Software ist ein Ziel einprogrammiert und wenn die Drohne das erkennt, dann feuert sie. Wer feuert da? Muss man vorher das Parlament fragen, ist es okay, wenn die Drohne entscheidet oder wird man nachträglich das Parlament fragen, wie will man das regeln?
Herr Remme?
Also meiner Ansicht nach ist das natürlich zunächst eine Mandatsfrage. vor der Nutzung dieser Waffe in einem Auslandseinsatz der Bundeswehr, wird in einem Mandat, und wir kennen die Mandate ja, relativ penibel festgehalten, was die Bundeswehr darf und was sie nicht darf. Und dass diese bewaffnete Drohne, wenn sie denn kommt, durch eine Software ein Ziel ansteuert und feuert, das ist nicht vorgesehen. Es wird, egal ob das nun in Mali oder in Deutschland ist, nicht egal, wird irgendjemand rufen, weil es möglicherweise die Einsatzschwelle hemmt. Aber diese Drohne wird von einem Bundeswehrsoldaten gesteuert. Und wenn das mandatskonform ist, zur Unterstützung der Bodentruppen eingesetzt.
Aber bevor wir dahin kommen, muss ja erstmal grundsätzlich darüber entschieden werden. Kann denn am Ende überhaupt eine Ablehnung stehen des Ganzen bei all der Vorbereitung?
Ja, ich meine, Sie meinen die Bewaffnung, die Beschaffung einer solchen Drohne.
Genau.
Ich denke, dass das kein Selbstläufer ist. Man kann natürlich sagen, guckt mal um euch. Ja? Die Amerikaner, die Russen, die Chinesen, die Inder, die Franzosen, all diese, die Israelis, die verfügen über bewaffnete Drohnen und die Vorteile sind schnell einsehbar. In Demokratien, in denen es schwer ist, vor allen Dingen menschliches Leben einzusetzen. Da ist der Verweis auf die Hardware und die Waffe immer ein leichtes Argument. Es gilt gleichzeitig, insbesondere wenn wir auf die Umfragen schauen, die Union muss hier einen Partner finden für die Beschaffung einer solchen Drohne. Ich sehe die SPD da eher im Moment im gegnerischen Lager. In dieser Legislaturperiode kann ich mir nicht vorstellen, dass eine solche Entscheidung fällt. Und alleine mit der FDP wird die Union es im Moment jedenfalls nicht richten.
Also die Debatte wird länger dauern. Vielen Dank. Bewaffnete Drohnen, ja oder nicht? Klaus Demme im Hauptstadtstudio. Friedrich Küppersbusch bleibt noch eine kurze Runde bei uns. Bevor wir zum Ende kommen, Herr Küppersbusch, und ich mich für diese Stunde voller Denkanstöße und Pointen bedanke, eine möchte ich gerne noch. Jens Lehmann wird bei Hertha BSC Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat nachfolgen. Da kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? Im Hauptstadtclub.
Wir hier in Dortmund schätzen Hertha als sicheren Punktelieferanten, auch wenn mir im Moment alle Fußballpointen auf der Zunge gefrieren, weil wir ein Derby haben werden, Dortmund-Schalke. Also noch ein bisschen über Weihnachten oder Ramadan für uns hier in Dortmund als Geisterspiel und natürlich mit einer diffusen Gefährdung der 120 Beteiligten, die da im Stadion sein werden. Mhm. Würdeloser kann man Fußball nicht veranstalten.
Aber würdeloser, damit meinen Sie jetzt auch Hertha, oder?
Nein, Hertha ist praktisch, ich will nicht sagen, ist die Verschwörungsbewegung der Bundesliga, aber die sind schon lustig. Und ich freue mich über die Unsinkbarkeit von Michael Preetz. Ich glaube, es gibt in Internetlisten, wie viele Trainer er bereits überlebt hat. Und ja, so einen wünscht sich doch jeder Fußballverein.
Das ist wahr. Mal sehen, was Jens Lehmann da bringen wird. Ich bedanke mich bei Friedrich Küppersbusch für diese schöne, interessante Stunde.
Vielen Dank. Spaß gemacht.
Danke. Super.